Hi, ihr hört Nachgehört, euren Podcast vom Campus Radio Gehört. Ich bin Alexander und meine Partnerin ist heute...
Hi, ich bin Wiebke. Wir haben heute einige spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir gleich ganz so zwei Zeitgeschehen mitgebracht. Einen Beitrag über Politik und Sport sowie einen Beitrag über das Europäische Filmfestival hier in Göttingen.
Genau, mit diesem starten wir jetzt auch. Unser Kollege Kiran hat sich mit einem der Organisatoren unterhalten und der hat ihm eine ganze Menge über das Thema Europäisches Filmfestival erzählt. Hören wir mal rein.
Guten Tag, mein Name ist Kiran Kuhls und ich sitze hier mit Daniel Bernhard, einem der Organisatoren des 43. Europäischen Filmfestivals in Göttingen. Herr Bernhard, würden Sie sich bitte zunächst einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Daniel Bernhard, 48 Jahre alt, gebürtiger Göttinger und mit Herzblut dabei, mit vielen anderen Menschen zusammen das Festival zu organisieren.
Bei dem Festival gibt es ja unter anderem den Kurzfilmwettbewerb Mach mal halblang. Können Sie mir dazu ein wenig erzählen?
Ja, wir haben diesen Wettbewerb jetzt schon zum 5. Mal. Das war früher ein eigenständiges Kurzfilmfestival, ist mittlerweile ein Bestandteil des großen europäischen Filmfestivals. Und da ist es so, dass wir aus einer riesigen Auswahl von Filmen, die uns eingesendet werden, insgesamt 32 auswählen für den Wettbewerb. Und die werden in 4 Blöcken à 8 Filmen gezeigt. Das heißt, die Zuschauer erwartet ein sehr kurzweiliges Programm. Ich nenne es immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man pro Block 8 Filme guckt, die ganz unterschiedlich sind. Und all diese Filme konkurrieren um die sogenannte Göttinger Golden Shorts, unseren Hauptpreis.
Haben Sie das Gefühl, dass die Kurzfilme insgesamt in der Vergangenheit gut aufgenommen wurden? Weil ich persönlich habe immer so ein wenig den Eindruck, dass Kurzfilme nicht den gleichen Popularitätsgrad haben, wie es Filme mit, ich sage jetzt mal, normaler Länge sind.
Ja, das stimmt. Völlig zu Unrecht übrigens. Also man nimmt immer das, was man kennt, ist ja klar. Ne? Da kommt ein großer Spielfilm mit bekannten Leuten, dann geht man da rein. Wir freuen uns schon alle auf die Fortsetzung von Avatar und so weiter, ne? Ganz klar. Aber ich kann nur wirklich wärmstens dazu raten, einfach mal in die Filmblöcke zu gehen. Erstens, eine Besonderheit ist die, dass fast alle Filmemacherinnen extra nach Göttingen kommen, um dort mit dem Publikum die Filme zu gucken und dann auch hinterher in Gespräche zu kommen. Und das Zweite ist, dass die Filme einfach total schön sind, unter anderem deswegen, weil sie auch oft so von Herzen kommen. Ja? Also die Macherinnen der Filme haben oft ein persönliches Anliegen. Und ich habe schon den Eindruck, dass über die Jahre das immer mehr angekommen ist beim Göttinger Publikum und der Zuspruch auch weiter gewachsen ist und weiter wachsen wird.
In Vorbereitung auf dieses Interview bin ich darauf aufmerksam geworden, dass beim Filmfestival ja auch etwas angeboten wird namens Film Buddies. Können Sie mir darüber noch ein klein wenig mehr erzählen, was das genau ist?
Das ist, finde ich, eine großartige Idee, die aus dieser unsäglichen Corona-Zeit daraus entstanden ist. Wir wollen also noch aktiver auf die Menschen zugehen und es auch denen leicht machen zu kommen, die jetzt vielleicht gerade keinen Partner, keine Partnerin haben oder Freund, Freundin, Bekannten, wie auch immer, und dann sagen, aha, alleine will ich nicht ins Kino. Wenn man in so einer Situation ist, bucht man einfach für den gewünschten Film das Filmbuddies-Ticket und dann trifft man sich mit Gleichgesinnten in der angeschlossenen Gastronomie. Da ist immer einer von unserem Filmteam auch vor Ort und leitet das Ganze ein bisschen an. Man kriegt ein Getränk auf unsere Kosten und geht gemeinsam an den Film.
In diesem Jahr liegt ja der Fokus beim Europäischen Filmfestival auf dem Land Italien. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, warum man sich für dieses Land entschieden hat?
Nö. Also Telke, die da noch mehr für verantwortlich ist als Geschäftsführerin der beiden Kinos und mehr für den Langfilmbereich verantwortlich ist, die hat gesagt, Italien war einfach mal wieder dran. Also ein essentieller Bestandteil des Festivals ist, dass es jedes Jahr einen Länderschwerpunkt gibt. Und das ist dann oft entweder Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Spanien wird es im nächsten Jahr, in diesem Jahr ist es eben Italien.
Gibt es irgendetwas, wodurch sich italienische Filme besonders abheben im Vergleich zu anderen europäischen Filmen oder amerikanischen Filmen?
Ganz bestimmt. Also wir haben ja nicht ohne Grund ein sehr großes Publikum, was sich schon lange darauf gefreut hat, hier italienische Filme zu gucken. Aber die kann man jetzt auch nicht in eine Schublade packen. Also es gibt wahnsinnig tolle komische Filme, es gibt aber mittlerweile auch sehr politische Filme. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Bandbreite und es gibt 12 Filme, die laufen im Gesamtprogramm und viele davon bringen auch noch einen Gast mit dem man sich dann unterhalten kann.
Zum Abschluss, gibt es irgendeinen Film, den Sie beim Europäischen Filmfestival besonders empfehlen würden oder dem besonders gut gefallen hat?
Ich hatte das Glück, beim Eröffnungsfilm dabei zu sein, und zwar der Eröffnungsfilm im Kino Méliès, der heißt The Ordinaries. Der läuft auch nochmal am Mittwoch in der Festivalzeit. Und der hat dann einen Bundesstart in den Kinos im März 2023. Da muss man sich also noch ein bisschen gedulden. Das ist ein deutscher Film, der ganz hervorragend ist und auch schon bei anderen Festivals Preise gesammelt hat.
Herr Bernhard, ich danke Ihnen für das Interview.
Gerne.
Ich persönlich habe überhaupt nichts mitbekommen von dem Filmfestival und dementsprechend auch keine Filme angeschaut. Hast du irgendwas davon mitbekommen?
Leider gar nicht, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch Zeit, bis zum 4. Dezember ist es, glaube ich, um uns noch da Filme anzuschauen. Aber meine andere Frage, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Kino, Alex?
Auf Kino, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Oder es ist gar keine ganze Weile her, denn das letzte Mal habe ich, glaube ich, den letzten Tor gesehen. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass ich ihn gar nicht so gut fand. Und du, wann warst du das letzte Mal im Kino?
Bei mir war es tatsächlich auch der letzte Torfilm und ich teile da deine Meinung. Also fand ihn gar nicht mal so gut. Und ich muss sagen, ich war danach noch mal im Kino und zwar im Unikino bei Spider-Man, dem dritten Teil ist es, glaube ich, mittlerweile. Das Unikino ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Unikino liebe ich auch und ich liebe auch den letzten Spider-Man. Der hat mich richtig gepackt und eigentlich bin ich auch Marvel-Fan, dass der letzte Tor mir nicht gefallen hat. Das war eine große Enttäuschung tatsächlich.
Ich finde es super, dass wir mal über Marvel sprechen, muss ich sagen. Und apropos Kinobesuch, natürlich gehört für mich zum Kino immer eine eisgekühlte Cola mit Eiswürfeln dazu. Und darum handelt jetzt auch unser nächster Beitrag über Coca-Cola und zwar unser Zeitgeschehen von letzter Woche.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
16. November 1915. Das Patent für die erste Coca-Cola-Flasche wird eingetragen. Die Geschichte der Coca-Cola-Flasche beginnt aber schon 1899. Zu dem Zeitpunkt gehört Coca-Cola Asa Candler und Coca-Cola wird bislang nur an Soda Fountains verkauft. Also Sirup wird in ein Glas gefüllt und dann mit Sprudelwasser verdünnt. Das wollten Joseph Whitehead und Benjamin Thomas nun ändern. Sie kauften von Candler das Exklusivrecht für Coca-Cola-Flaschen. Und warum der Verkaufspreis sage und schreibe 1 Dollar war, erklärt Journalist Frederick Allen so.
Candler hielt nichts von der Idee, Coca-Cola in Flaschen zu verkaufen. Denn das Befüllen von Flaschen war ein anrüchiges Geschäft, weil das Produkt schlecht wurde.
Cola wurde dann erstmal in der Hutchinson-Flasche verkauft. Die wurde mit Gummi und einem Draht verschlossen. Um sie zu öffnen, bog man dann einfach den Draht und das Gummi poppte mit so einem coolen Geräusch einfach raus.
Das Problem war, dass man diese Flaschen nicht desinfizieren konnte. Also wurden die Softdrinks schlecht und Menschen wurden krank.
Doch die beiden hatten Glück und William Painter erfand quasi zur selben Zeit den Kronkorken.
Über Nacht wurden Flaschenabfüller von Gesöff verkaufenden Hinterhöflern zu Millionären.
Doch der Erfolg von Coca-Cola blieb nicht unbemerkt. Und auch die Konkurrenz fing an, Cola in Flaschen zu verkaufen.
Afri-Cola, Americola, Alicola, Balamicola, Café de Ola, Carbo-Cola, Candy-Cola, Capicola, Cherry-Cola. And I'm just through the seas so far. It was an endless stream of
imitators. Es war ein endloser Fluss an Nachmachern.
Jede Cola sah sich ähnlich und wurde in durchsichtigen Glasflaschen mit geraden Seitenwänden verkauft. Den KonsumentInnen wurde es also nicht einfach gemacht, direkt zur Coca-Cola zu greifen.
Softdrinkflaschen wurden aus Wannen mit dunklem Eiswasser verkauft. KonsumentInnen tauchten ihren Arm in die eisige Tiefe und holte wer weiß was raus.
Es war also ein neues Flaschendesign vonnöten, das patentiert werden konnte, um Nachahmern vorzubeugen. Für diese neue Flasche wurde dann ein Wettbewerb ausgerufen, mit den einzigen Bedingungen, dass die Flasche im Dunkeln und wenn sie zerbrochen ist, erkennbar sein muss. Auch Earl Deans Firma Root Glass Company beteiligte sich am Wettbewerb. Deans erster Schritt war es, Coca im Lexikon nachzuschlagen und stoß so auf die Kakaobohne. An der Kakaobohne orientierte er sich dann in seinem Sketch. Er gab dem Bauch der Flasche eine runde, gerippte Form. Ganz wie die Kakaobohne. Seine Skizze gewann und die erste eingetragene Coca-Cola-Flasche konnte produziert werden. In dem sogenannten German Green. Oder später, wegen der Heimat von Coca-Cola, Georgia Green. Und Coca-Cola ist bestimmt ganz froh, dass die Flasche ausgerechnet der Kakaobohne nachempfunden ist. Das Coca stand ja eigentlich für Kokain. Das ist aber seit 1903 nicht mehr in der Cola zu finden.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Ich finde das Zeitgeschehen immer sehr informativ, muss ich sagen. Und auch jetzt gerade habe ich schon wieder super viel dazugelernt. Zum Beispiel, dass in Cola mal Kokain enthalten war. Das wusste ich gar nicht.
Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das gibt bestimmt nochmal einen ganz anderen Putsch. Oder das hat nochmal einen ganz anderen Putsch gegeben mit Kokain drin. Da war man bestimmt nicht nur auf Zucker, sondern auch noch anders ganz gut unterwegs. Trinkst du denn viel Cola?
Ich muss sagen, ich liebe es, Spezi zu trinken. Und ich finde es so viel besser als Cola. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, okay. Ich trinke auch tatsächlich immer die Fritz-Cola aus der Uni einfach nur, wenn ich Cola trinke. Aber da bin ich jetzt auch kein großer Fanatiker. Meinetwegen kann es auch gern Wasser sein.
Aber ich glaube, da machen wir ein sehr großes Fass auf, wenn wir die Diskussion anfangen, welche Cola-Sorte die beste ist. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie Gewohnheitssache und ja.
Das stimmt. Am besten trinkt ihr einfach alle gar keine Cola.
Ist gesünder.
Okay, nachdem wir diesen Moralappell jetzt geäußert haben, kommen wir zum nächsten Thema. Gehört. Und dieses Thema handelt von der Politik im Sport. Da hat sich unsere Kollegin Lisa mit beschäftigt und einen Beitrag dazu gemacht.
Bei diesem Geräusch hat bestimmt jeder und jede bestimmte Vorstellung vor Augen. Atmosphäre im Stadion oder in der Halle, ob beim Fußball, beim Basketball oder bei der Olympiade. Doch das ist vielleicht nicht alles, was man bei dem Besuch eines sportlichen Wettkampfs wahrnimmt. Gar nicht mal so selten finden sich auch politische Botschaften auf Plakaten oder Transparenten, die hochgehalten werden. Jetzt denkt ihr vielleicht, Moment, Sport und Politik, das sollte nicht vermischt werden. Doch ein Blick in die Geschichte, aber auch in die aktuelle Zeit zeigt, dass Sport und Politik schon eine Menge miteinander zu tun haben. In der Politikwissenschaft gibt es da beispielsweise die Begriffe Soft Power oder Sports Diplomacy. Der Begriff der Soft Power wurde vom amerikanischen Politologen Joseph Nye geprägt. Unter Soft Power versteht man eine besondere Form der Machtausübung, die nicht militärisch erfolgt. Das kann zum Beispiel die Kultur sein oder eben der Sport. Dabei kann auch gemeint sein, sich ein besseres Image in der Welt aufzubauen. Ein prominentes Beispiel ist die FIFA-WM 2006 in Deutschland. Zwar hatte sich damals der DFB für die WM beworben, aber auch von Seiten der Politik gab es einige Ambitionen, das Land gut dastehen zu lassen. Ein Beispiel hierfür war die Kampagne Land der Ideen, die vom Bundesinnenministerium und dem Bund der deutschen Industrie initiiert wurde. Es gibt aber auch andere Fußballweltmeisterschaften, bei denen Politik eine Rolle gespielt hat. Ein Beispiel hierfür ist die WM 1978 in Argentinien. Diese WM wurde kritisch gesehen, da das Land seit 1976 von einer Militärdiktatur regiert wurde. Auch damals gab es schon Diskussionen, die WM zu boykottieren, zum Beispiel in Schweden und den Niederlanden. Der damalige DFB-Präsident Herman Neuberger wiederum kritisierte das Verhalten der Niederländer beim Finale, dem Diktator Videla den Handschlag verweigert zu haben. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber vielleicht fallen euch noch weitere ein. Sie zeigen auf jeden Fall, dass die Debatte über Politik und Sport keine alte ist.
Was denkst du denn? Ist es möglich, Politik und Sport zu trennen oder sollte Politik und Sport überhaupt getrennt sein?
Ich glaube, dass diese Bereiche einfach schon so lange so eng miteinander verbunden sind, dass es kaum möglich ist, das voneinander zu trennen. Und das sieht man ja auch gerade in Katar, dass aus dieser WM einfach sowas Politisches wird.
Total. Zum Beispiel konnte die WM ja auch für politische Botschaften genutzt werden, wie die Iraner, die die Nationalhymne nicht mitgesungen haben und damit auch die Demonstrationen in ihrem eigenen Land unterstützen. Ich denke auch, dass man Politik und Sport auch an sich überhaupt nicht trennen kann, selbst wenn man es versuchen wollen würde, denn es wird immer für Botschaften genutzt werden. Und Sport ist auch einfach ein öffentlichkeitswirksames Medium, das man auch nutzen sollte, um Botschaften für Vielfalt, für Toleranz und zu senden.
Allein wenn man sich schon die Zuschauerzahlen der vergangenen WMs anschaut oder auch Olympia, wie das einfach übertragen wird und wie viele Menschen das schauen, daran sieht man ja schon, dass man auf jeden Fall über dieses Medium ein Zeichen setzen kann, das viele Menschen erreicht.
Und apropos viele Menschen erreichen, Trommelwirbel für diesen Übergang, Michael Jacksons Album Thriller ist bis heute das erfolgreichste und meistverkaufteste Album aller Zeiten.
Und Finn möchte euch jetzt etwas über Michael Jackson und Thriller erzählen.
Es ist 1982. Helmut Kohl wird Bundeskanzler, die erste C64 kommt auf den Markt, Niki Lauda gibt nach 3 Jahren sein Formel-1-Comeback, Blade Runner kommt in die Kinos, aber trennt sich die Ärzte und die Toten Hosen, gründen sich der große Brachvogel mit Vogel des Jahres. Aber noch etwas passiert in diesem Jahr. Das meistverkaufte Musikalbum aller Zeiten erscheint am 30. November. Schwarzer Hintergrund, goldene Schrift, weißer Anzug auf dem Plattencover, Thriller von Michael Jackson. Und damit herzlich willkommen zu Zeitgeschehen. 42 Minuten und 21 Sekunden Laufzeit. Insgesamt über 40 beteiligte Personen, allein in der Produktion der Musik, also Marketing ausgenommen. Darunter sind Stars wie die Band Toto, Eddie Van Halen von der Band Van Halen oder der ehemalige Beatle Paul McCartney. Zusammen basteln sie also alle seit April 1982 an dem Album, das auch 40 Jahre nach seinem Ersterscheinen kommerziell unangefochten ist. Es war zudem das erste Album des King of Pop, das auf Platz 1 startete und hielt sich dort erstmal über 37 Wochen. 91 Platin und 8 Diamant-Auszeichnungen konnte das Album auf seinem Siegeszug einfahren und schmücken heute die Wände der beteiligten Verläge sowie der Künstler und Künstlerinnen. Insgesamt wurden je nach Schätzung 65 bis 110 Millionen Einheiten vertrieben, die bis heute in Wohnzimmern oder durch die Scheiben eines Autos zu hören sind. Thriller ist aber nicht nur in dem Sinne einflussreich, dass es bis heute breit konsumiert und verkauft wird, sondern auch moderne Musiker und Musikerinnen bedienen sich dessen Strahlkraft durch Sampling. Besonders die R&B- und Hip-Hop-Szene findet Gefallen daran, Passagen oder Elemente in ihre eigenen Songs zu verweben. Von N.W.A. über Take That zu Rihanna und den Black Eyed Peas. Also auch in den 2000ern ist der Einfluss von Thriller noch hörbar. Nun stellt sich einem vielleicht die Frage, ob und oder wann dieser Rekord der meistverkauften Exemplare übertroffen wird. Dazu führt der erste Blick wahrscheinlich auf die Liste der meistverkauften Musikalben. Hinter Thriller reihen sich Back to Black von AC/DC und The Dark Side of the Moon von Pink Floyd auf Platz 2 und 3 ein. Den Abstand zu Platz 1 werden diese beiden Alben aber wahrscheinlich nicht mehr einholen. Zudem fällt auf, dass außer insgesamt 5 Alben, und zwar von Eminem und Adele, kein Album aus diesem Jahrtausend mehr als 20 Millionen Einheiten verkauft hat. Und das, obwohl die Musikbranche um einiges größer und diverser ist als noch 1982. Ein Grund, der dafür sorgen könnte, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis ein Tonträger diese Zahlen toppt, neben der offensichtlichen Größe dieser Zahlen, ist eine Umstrukturierung in der Vermarktung von Musik. Denn unter anderem durch Streaming-Portale wie Spotify liegt der Fokus in der Verbreitung und damit auch in der Produktion von neuer Musik auf einzelnen Singles statt auf kohärenten Alben. Die Schnelllebigkeit des Internetzeitalters und die damit verbundene Aufmerksamkeitsspanne der Konsumenten und Konsumentinnen kann genauso ein Grund dafür sein wie das Medium, das eben von physischen Tonträgern zu digitalen Playlists wechselte. Früher war das Album, in Form von Schallplatten oder CDs, eine beinahe alternativlose Form des Musikkonsums. Mittlerweile hat es eher den Titel Liebhaberstück verdient. Wir haben also neben der schieren Anzahl der verkauften Einheiten und des zeitlichen Vorsprungs, den Thriller gegenüber modernen Alben hat, auch noch eine strukturelle Komponente, weshalb Thriller bis heute und wahrscheinlich auch noch bis in 10 Jahren das meistverkaufte Album aller Zeiten sein wird. falls ich da noch studieren sollte, sehen wir uns bestimmt zu einem 50 Jahre Thriller-Jubiläums-Podcast. Wenn nicht, und das ist, was ich hoffe, wahrscheinlich in einem anderen Gehörbeitrag die nächsten Monate. Bis dahin, zurück ins Studio.
Und das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Podcast. Die Musik zur Sendung diese Woche findet ihr wie immer auf unserem Playlist auf Spotify. Unser Account dort heißt Gehört. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns auf Instagram @gehört oder eine E-Mail an info@gehört.de. Beide Male jeweils mit OE und OE anstatt dem Ö. Den nächsten Podcast gibt es in 2 Wochen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Wie immer.
Bis zum nächsten Mal.
Psst, auf unserem Instagram-Account gibt es ab Dezember einen Adventskalender für euch. Also gerne einmal alle rüberhuschen zu unserem Instagram-Account und dort vorbeischauen.